das Thema Investieren ist in Deutschland angestoßen worden. Und zwar angestoßen worden, ich würde sagen, heutzutage haben wir fast schon eine Bewegung, was das ganze Thema angeht. Wenn man ein bisschen in der Zeit zurückreist, 10, 15 Jahre, war das Thema, ich würde sagen, null sexy. Ich würde nicht sagen, dass wir aktuell voll sexy sind, aber wir sind auf dem Weg dahin, zumindest so relevant zu sein, dass sich jeder und jeder damit auseinandersetzt. Und wie ist es dazu gekommen? Im Prinzip durch Social Media.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast heute ist Maximilian Meyer von Scalable Capital. Scalable bietet Anlegern an, in verschiedenen Anlageklassen zu investieren. Was Scalable anders macht als vielleicht andere Broker oder Neobroker, das kann Max mir sicher gleich erzählen, denn er ist der CMO bei Scalable. Max, toll, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Hi Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Aktien handeln, ich glaube, das konnte ich auch schon vor Scalable. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen X-Faktor, irgendwas, was ihr anders macht, als ihr vor 8 Jahren gestartet seid, dass ihr gedacht habt, das ist genau die Nische, darum gibt es auf der Welt noch Platz für Scalable. Erzähl uns mal, was ihr macht, ob und was ihr anders macht als andere und was so in den letzten Jahren euer Profil sozusagen bestimmt hat, gerne bitte.
Ich nehme gleich mal ein paar Stichworte von dir auf. Du hast das Wort Nische gesagt und das ist so, im Prinzip trifft das den Nagel auf den Kopf. Das Problem ist ja, dass Geldanlage gerade in Deutschland oder eigentlich in ganz Kontinentaleuropa leider noch ein Nischenthema ist, vor allem im Vergleich zu den USA und auch England. Und da wollten wir ansetzen, damals vor 8, 9 Jahren, als wir live gegangen sind, ja, den Zugang zum Kapitalmarkt so einfach wie möglich zu gestalten. Und das, dazu haben wir eine smarte Technologie genutzt, einfache Bedienbarkeit und vor allem niedrige Kosten. Das klingt alles noch nicht nach einem X-Faktor und das ist so ein bisschen auch das Spannende daran. Den einen X-Faktor gibt es, glaube ich, gar nicht, sondern es ist die Summe aus ganz vielen Dingen. Und wenn ich dann doch auf einen Faktor mich fokussieren müsste oder den hervorheben müsste, dann sind das natürlich die niedrigen Kosten, weil Kosten sind negative Rendite und Kostenersparnis ist langfristig mehr Rendite. Und das Ermöglichen, am Kapitalmarkt teilzunehmen, funktioniert ja erst durch die niedrigen Kosten. Und das ist genau der Unterschied zu vorher, weil wenn ich nicht viel Geld habe, um mit dem Geldanlegen anzufangen, dann hilft es mir nicht sehr, wenn ich für meine 50 Euro Sparplan, den ich aufsetze oder den einen Trade, den ich mache, 10 Euro Gebühren zahle, weil dann habe ich schon 20% Rendite eingebußt, die ich erstmal aufholen muss. Und deswegen ist wirklich das Thema Kosten der X-Faktor Nummer 1 und danach kommt eine Reihe von vielen kleinen Dingen, die das Ganze viel zugänglicher und einfacher machen sollen in Zukunft.
In den USA, da ist, hattest du eben schon erwähnt, das Investieren fast schon notwendig. Ja, für die Altersvorsorge müssen Menschen einen Teil ihres Einkommens in so einen zum Beispiel 401k-Plan einzahlen. Das ist so eine Art Altersrendite. Man sagt ungefähr, wenn die bei ungefähr einer Dreiviertelmillion oder Million ist, dann kann man einigermaßen entspannt in Rente gehen. Und diese 401ks, die investieren dann auch wieder im Aktienmarkt. Das heißt eigentlich so ein sich selbst befeuerndes System, das automatisch dafür sorgt, dass immer eine Nachfrage für Aktien ist am amerikanischen Markt und dass auch im Grunde fast jeder Menschen Interesse daran hat zu verstehen, wie der Aktienmarkt gerade funktioniert, weil man ganz selber in seinem 401k oder sowas sehen kann, läuft die Börse gerade gut oder schlecht. Das ist ja schon ein ziemlich spannender Unterschied zu vielleicht auch unserem Rentensystem. Du hattest erwähnt, in den UK ist das Investieren auch schon weiter. Haben die ein ähnliches System wie Amerika? Das weiß ich nämlich gar nicht. Oder ist das einfach, weil das so ein englischer Markt ist, dass die Leute dort offener sind für typische USA-Investment-Themen?
Nee, das System ist ähnlich. Ich weiß gar nicht, worüber ich noch erzählen soll, wenn du hier schon meine Begründung mir vorwegnimmst. Aber ich kann kurz erzählen.
Ich bin jetzt genau. Auch dry, insofern mehr weiß ich auch nicht.
Nee, das ist gut. Also du hast schon den nächsten extrem wichtigen Punkt und Unterschied zu Deutschland vor allem angesprochen. Jetzt, wenn man sich die USA und auch Großbritannien anguckt. Und zwar ist es einfach das steuerlich geförderte oder man kann auch drehen, eine Förderung braucht es nicht zwangsweise, aber ich sag mal, hohe Besteuern auch noch von dem Thema, gerade wenn es um das Thema langfristige Geldanlage, Vermögensaufbau fürs Alter angeht. In England gibt es unterschiedliche sogenannte Tax- oder Steuerwrapper. Einer der beliebteste ist der sogenannte ISA. Da wird es einem ermöglicht, als Sparer, als Anleger jedes Jahr 20.000 Pfund, das war zumindest der Betrag, als ich noch in England gewohnt habe. Ich weiß nicht, der wird auch regelmäßig angepasst nach oben, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja in Deutschland den Steuerfreibetrag von 1.000 Euro, der aber auch seit sehr langer Zeit bei 1.000 Euro liegt. Der war früher sogar mal höher. Also da gibt's nicht mal eine Inflationsanpassung in Deutschland. Und in England liegt der bei 20.000 Pfund pro Jahr, die ich quasi anlegen kann mit dem Ziel Altersvorsorge. Und alles Geld, was da drin ist, das kann in Aktien angelegt sein, das kann auch in Anführungszeichen einfach auf einem Sparkonto liegen, ist steuerfrei. Das heißt, sämtliche Kapitalerträge dort drin bleiben steuerbefreit, und das hilft natürlich bei dem Thema Geldanlage enorm. Und dann haben die Briten ein gutes Verständnis dafür, dass Geldanlage am Kapitalmarkt nahezu alternativlos ist, wenn man langfristig Vermögen aufbauen möchte, und gerade wenn man das langfristig tut, das Risiko doch auch sehr, sehr, sehr begrenzt wird. Und dieses Steuerprodukt oder vielmehr Non-Besteuerungsprodukt hilft natürlich, dass die Leute privat vorsorgen, weil es sich einfach lohnt. Und das ist im Prinzip der gleiche Mechanismus, den wir in den USA sehen, den es in Deutschland so als solches leider noch nicht gibt.
Falls ich von meiner Erbtante 1 Million Euro erbe, das ist wahrscheinlich nicht die typische Zielgruppe, die können wahrscheinlich auch gerne zu euch kommen, aber wahrscheinlich sagt ihr, du hattest es eben schon mal so erwähnt, Sparpläne, jeden Monat einen Betrag irgendwie sparen, und dann statt, dass ich den irgendwie auf meinem Girokonto oder auf dem Sparkonto bei der Sparkasse irgendwie hinlege, dass ich vielleicht von der möglichen Upside vom Aktienmarkt profitiere. Was sind so typische monatliche Investmenthöhen, die so ganz, ganz typisch für einen Kunden von euch sind? Sind das die 50 Euro, von dir erwähnt, oder sind das die 750 Euro, oder in welche Richtung siehst du da, nutzen die Leute euer Produkt?
Ja, genau. Also ich kann sogar für den gesamten Markt einmal sprechen. Da ist es in Deutschland ist die durchschnittliche Sparplanhöhe so um die 140 Euro, ein bisschen geringer, die monatliche. Bei uns sieht man, dass die Sparpläne einen Ticken höher tatsächlich sind. Bei uns hat knapp die Hälfte unserer Kundinnen und Kunden einen Sparplan aufgesetzt. Und die einen aufgesetzt haben, die liegen schon bei 450 Euro Pi mal Daumen pro Monat, die sie zur Seite legen. Klar, das ist der Durchschnitt. Da hast du am oberen und am unteren Ende natürlich Leute. Das heißt, so der Median wird auch eher bei der erstgenannten Zahl, diesen 140 Euro liegen pro Monat. Und damit lässt sich tatsächlich über einen langen Zeitraum schon sehr gut fürs Alter vorsagen. Also wenn der Investmenthorizont lang genug ist, beziehungsweise der Ansparzeitraum, dann ist das sehr substanziell, was sich da ansparen lässt. Genau.
Total, da bin ich ja total begeistert, überrascht. Ist das etwas, was ihr den Leuten auch übers Marketing, über Storytelling so langsam beibringen musstet? Oder entwickelt sich der Markt auch so, dass die Leute das intuitiv verstehen und auch merken, wenn ich jeden Monat irgendwie nur 20 Euro reinlege, dann habe ich irgendwie im Jahr 240 Euro gespart. Damit komme ich nicht mal einen halben Monat durch die Miete.
Sowohl als auch, da kann ich gerne ein bisschen weiter ausholen. Wir sind ja damals vor bald 10 Jahren, oder ich gehe mein 10. Jahr, also sind wir bald 10 Jahre live, genau.
Bist du seit Anfang an dabei?
Ich bin zumindest seit Livegang, also wir sind gegründet worden Ende 2014, dann ganze 2015 wurde im Prinzip die Lizenzen beantragt und das Fundament gebaut, technischer Natur, und dann sind wir Anfang 2016 live gegangen, und seitdem bin ich mit dabei und baue hier das Marketing operativ und strategisch auf, genau. Also, wir sind damals gestartet nicht mit unserem Angebot für die Selbstentscheider, also unserem Broker, sondern mit einer sogenannten digitalen Vermögensverwaltung. Und der Punkt, der damals so ein bisschen, warum sind wir damit gestartet? Vielleicht fange ich so an. Da ist ganz einfach, in Anführungszeichen, der Grund, dass wir oder unser Gründungsteam, die alle aus dem Investmentbanking oder die meisten aus dem Investmentbanking kommen, so in ihren Peergroups, in den Family and Friends, als die Experten galten, was das Thema Investieren angeht. Man kennt das, wurden dann immer gefragt, was soll ich denn machen mit meinem Geld? Du kennst dich doch aus. Und es gab keine einfache Antwort. Es gab nicht irgendwie so das kostengünstige No-Brainer-Produkt, was dann einfach weiterempfehlen werden konnte. Und so entstand die Idee eben der digitalen Vermögensverwaltung. Es gibt eine Erfindung im Finanzbereich der letzten Jahrzehnte, die wirklich bahnbrechend revolutionär ist, gerade für Kleinanleger oder Privatanleger. Und das sind die ETFs. Und die waren auch das Fundament unserer Vermögensverwaltung in aller ganz kürze, ein ETF bildet einen Index ab. Ein Index könnte in Deutschland, das ist der DAX, die 40 größten Unternehmen Deutschlands. Besser ist, wenn man noch in einen Weltindex geht, in MSCI World ist da der Standardindex sozusagen, wo man gleich in die 1600 größten Unternehmen der Welt investiert und man nicht 1600 Aktien kauft, sondern eben dieses eine Produkt und gleichzeitig das Exposure auf diese 1600 Unternehmen hat. Und diese ETFs waren ja das Fundament unserer Vermögensverwaltung. Und die Vermögensverwaltung hat noch so einen Ticken mehr gemacht als eben nur diese ETF-Auswahl, sondern wir übernehmen hier irgendwie das jährliche Rebalancing. Ja, also es gibt immer irgendwie ein Zielgewicht, wo man vielleicht wieder hinkehren will. In Deutschland gibt es diesen Freibetrag von 1.000 Euro. Der wird in der Vermögensverwaltung automatisch ausgenutzt für unsere Kundinnen und Kunden. Und was ist passiert in den ersten 3-4 Jahren unseres Live-Seins mit unserer Vermögensverwaltung? Das Thema Investieren ist in Deutschland angestoßen worden. Und zwar angestoßen worden, ich würde sagen, heutzutage haben wir fast schon eine Bewegung, was das ganze Thema angeht. Wenn man in der Zeit zurückreist, 10, 15 Jahre, war das Thema, ich würde sagen, null sexy. Ich würde nicht sagen, dass wir aktuell voll sexy sind, aber wir sind auf dem Weg dahin, zumindest so relevant zu sein, dass sich jeder und jeder damit auseinandersetzt. Und wie ist es dazu gekommen? Im Prinzip durch Social Media. Ja, wir haben mittlerweile nicht nur eine Handvoll, sondern eine Reihe von hochgradig innovativen, erfolgreichen und super Content-Creator im Finanzbereich, die das Thema so ein bisschen den Schwierigkeitszauber nehmen und sagen, hier, das ist nicht Rocket Science, sondern bespar einen ETF, zwei ETFs und du bist besser abgesichert als 99% aller anderen Leute und viel mehr optimieren kann man eigentlich nicht, was das Thema Geldanlage geht. Und das ist ja wirklich diametral gegenüber, wie Geldanlage früher gedacht und gelebt wurde. Da bin ich zu meiner Hausbank gegangen. Im besten Fall wurde ich beraten. In den meisten Fällen wurde mir eigentlich etwas verkauft, was ich nicht verstanden habe, was überteuert war.
Das Hausprodukt.
Genau, das Hausprodukt. Und mittlerweile verstehen die Leute, es ist kein Hexenwerk, ich kann das ganz einfach selbst. Und in diesem Zuge haben wir dann eben nach 4 Jahren der Vermögensverwaltung auch unseren Broker gelauncht, der quasi auf dem gleichen technischen Fundament wie unsere Vermögensverwaltung fußt und das Thema für Selbstentscheider öffnet und dann demnach so unserer Mission noch mehr folgt, das Thema für alle und jeden zu öffnen, die am Kapitalmarkt teilnehmen möchte.
Für uns mal zur Vorstellung, wie groß ist Scalable gerade, wie viele Mitarbeiter habt ihr, redet ihr über Umsätze, redet ihr über investiertes Geld, das bei euch liegt oder verwaltetes Geld, was sind da Kennzahlen, die du mit uns teilen kannst?
Ja, genau. Also wir sind mittlerweile an die 700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei uns. Wir verwalten Vermögen von über 27 Milliarden Euro. Das verwalten nicht wir alles, das ist der Teil der Vermögensverwaltung, sondern die Assets, die bei uns auf der Plattform sind, 27 Milliarden. Das heißt, ein großer Teil davon ist in dem Sinne selbst verwaltet von unseren Kundinnen und Kunden. Genau, und über 1 Million Menschen legen mit uns an. Das sind so die Metriken, die wir nach außen formulieren.
Du bist jetzt der CMO, ja, damit bist du in irgendeiner Art und Weise auch für Marketing verantwortlich. Und gerade bei Scalable fallen mir immer eure Out-of-Home-Kampagnen auf. Frech, bleib immer hängen, so ein bisschen zweideutig. Führ uns doch mal bitte durch die Kanäle, die ihr so bespielt und ob Out-of-Home für euch eine große Relevanz hat, ob du den Kanal besonders gerne magst oder welche Erfahrungen du so gemacht hast über die Zeit, was für euch gut funktioniert hat.
Ja, also zuallererst sind wir natürlich ein digitales Produkt. Wir haben keine Filialen. Das heißt, man muss die App runterladen oder unsere Website bedienen, um mit uns in Kontakt zu treten. Das heißt, unsere Hauptkanäle sind natürlich, muss man schon sagen, zum Großteil alles, was in der digitalen Welt geht. Da spielen wir die gesamte Klaviatur. Und trotzdem haben wir seit jeher auch ein verhältnismäßig starkes, sagen wir mal, Standbein in traditionelleren Medien und nutzen die Möglichkeiten. So ein bisschen historisch gewachsen, auch aus unserem digitalen Vermögensverwaltungsfokus, den wir damals hatten, wo wir quasi am Anfang eine Kernzielgruppe für uns definiert haben. Ja, also muss sich das vorstellen, man startet als junges Startup im Thema Geldanlage und vereint damit eigentlich die zwei problematischsten Sachen, die es so gibt
Wenig Erfahrung, wenig Geld.
Bei den Kunden, so ein bisschen, also Deutschen grundsätzlich kritisch gegenüber Neuem und dann auch noch Digitalen und dann dem Kapitalmarkt sowieso. Und das haben wir verbunden. Deswegen haben wir am Anfang so ein bisschen gesagt, wir müssen erstmal auf die Leute abzielen, die dem Kapitalmarkt schon zugewandt sind und denen unser Produkt, was ja innovativ damals war und heute auch noch ist, das einfach nur in dem Sinne erklären und erstmal diese Kernzielgruppe aus Leuten, denen man den Kapitalmarkt nicht erklären muss, zu gewinnen. Und diese Leute korrelieren traditionell mit höherem Alter, weil mit höherem Alter auch immer ein bisschen höheres Einkommen und so weiter und so fort verbunden ist. Und deswegen waren wir seit jeher eigentlich schon auch gerne im Print unterwegs, in klassischen Printanzeigen, in Tageszeitungen, Magazinen und hatten auch schon die ersten Berührungspunkte mit Out of Home. Die waren aber deutlich geringer als das, was wir jetzt machen. Und da ist natürlich der Hintergrund so ein bisschen, damals die digitale Vermögensverwaltung war im Verhältnis zu unserem Broker jetzt ein Nischenprodukt. Ja, also der Broker hat uns wirklich als Unternehmen auf ein neues Wachstumslevel gehievt und ganz neuen Hockeystick in dem Sinne, den wir hier betreten haben, seit wir den Broker gelauncht haben. Das heißt, bei der digitalen Vermögensverwaltung war es schon sehr wichtig, sehr zielgerichtet auszusteuern. Das ist im Out-of-Home so semi-gut möglich. Da, glaube ich, verrate ich kein Geheimnis. Und mit dem Broker konnten wir uns dann endlich, sag ich mal, der Allgemeinheit öffnen. Und was für mich im Out-of-Home ein ganz wichtiger Aspekt ganz klar ist, ist das Thema, ja, man redet immer viel von Streuverlusten im Out-of-Home, denken wir in Streugewinn. Ja, weil wir natürlich unser Set an gut funktionierenden Kanälen und Messagings haben, die auf bisschen dass die Zielkundschaft abzielen, ja, also die Leute, die tendenziell am performantesten, effizientesten zu gewinnen sind, ja, also wieder die, die wahrscheinlich mit dem Kapitalmarkt schon sehr vertraut sind. Aber unser Ziel ist es eben, jede und jeden an den Kapitalmarkt zu bringen und das zu ermöglichen. Und da ermöglicht Out of Home natürlich als Medium ein ganz neues Spektrum an Leuten zu erreichen. Und für uns war ganz wichtig, dass wir in das Medium reingehen mit einer klaren Idee. Und die klare Idee war eben nicht, unser Produkt abzuverkaufen. Das ist beim Thema Geld sowieso nicht möglich. Geld ist hochemotional die Unternehmen, die im Geldanlage und im Finanzbereich unterwegs sind, die müssen Vertrauen ausstrahlen. Und ohne Vertrauen geht da nichts. Das heißt, im Out-of-Home war für uns wichtig, jetzt nicht irgendwie mit Features zu werben, sondern zu sagen, wir wollen erstmal Aufmerksamkeit unserer Marke gegenüber schaffen und so ein bisschen zeigen, dass das Thema Geldanlage und Finanzen auch mittlerweile anders gedacht und gemacht werden kann, als es in der Vergangenheit der Fall war. Und da haben wir uns für eine Route entschlossen, die um Aufmerksamkeit buhlt, aber nicht der Aufmerksamkeit willen. Uns war immer ganz wichtig, wenn möglich, nötige und richtige und wichtige Denkanstöße oder Diskussionen anzustoßen. Und das ist so ein bisschen, wie wir im Out of Home agieren. Das heißt, mit Headlines, die hier und da vielleicht als etwas lauter wahrgenommen werden.
Hast du ein Beispiel für eine Headline, die gerade ein bisschen lauter wahrgenommen werden könnte?
Ja, also ich glaube, die am lautesten wahrgenommene war, wohin mit der Asche von Oma oder von Opa. Ja. Und die ist natürlich nicht überall auf Liebe gestoßen, ja, völlig verständlich. Bei uns tatsächlich getrieben aus einen ganz einfachen Kundenbedarf. Man glaubt nicht oder man kann es sich vielleicht doch vorstellen, wie viel das Thema Erben, Vererben auch unsere Kunden und Kunden betrifft. Und dabei geht es gar nicht um den Fall, dass ein geliebter Mensch schon verstorben ist, sondern sehr viele ältere Generationen überlegen halt, wie sie Vermögen jetzt schon richtig weitergeben können.
Und das deswegen, sogenannte mit warmen Händen weitergeben, ne?
Genau, damit spielt so ein bisschen diese Line. Dann eine andere Line, die auf einer anderen Ebene für etwas Aufsehen gesorgt hat, war unsere, visuell immer ein bisschen schöner als vorgelesen, finde ich, komm direkt zu Scalable, die natürlich in der Finanzbranche dann ein bisschen mehr Aufsehen erregt hat, von uns jetzt gar nicht als böser Seitenhieb gemeint war, sondern tatsächlich, wir hatten die Line auf dem Tisch und fanden sie einfach zu gut, um sie nicht zu nutzen. Ich finde es ein sehr schönes Wortspiel, das auch ehrlicherweise sich jetzt nicht über den Wettbewerb hinwegsetzt, sondern eigentlich mit so einem Augenzwinkern zu verstehen ist. Und aktuell sind wir mit einer, in Anführungszeichen, politischen Flight zum Wahlkampf draußen, wo wir ein bisschen mit dem Thema Rente und Altersvorsorge spielen, genau.
Okay, sehr gut. Ich hatte gerade, während du es erzählt hast, mich immer noch gefragt, weiß nicht, ob ich von dir da so eine konkrete Antwort erwarten kann. Wenn ich ein Unternehmen bin, das mit Out of Home anfängt und mir Gedanken mache, oh, mache ich erstmal hier ein Flight oder muss ich eigentlich im Grunde gleich 6 Monate durchbuchen? Was würdest du sagen? Kann man es in einem Satz sagen, wenn du nicht mindestens 12 Monate Luft hast und in jedem Monat so und so viel Euro ausgeben kannst, dann ist Out of Home wahrscheinlich nicht dein Kanal. Gibt es da so eine Daumenregel?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, ich fange mit der Beraterantwort an. Es kommt darauf an. Ich kann so ein bisschen sagen, was ich für uns in unserer Planung und wie wir es angegangen haben, schon auch, glaube ich, ganz gut bestätigt und funktioniert hat. Für uns war das Thema ganz wichtig. Wir haben das natürlich sukzessive nach oben skaliert und uns war ganz wichtig, dass wir, ich sag mal, in den Lower Funnel Touchpoints, ja, also in den Bereichen, wo Leute dann kurz davor sind, ein Depot zu eröffnen, gut platziert sind. Was sind für uns Lower Funnel Touchpoints? Das sind logischerweise erstmal die digitalen Kanäle, die man auch wieder mit Advertising Euros bespielt. Aber auch so das ganze Thema Vergleich-Websites, wie gut ist unser Produkt dafür? Weil es bringt nichts, wenn du irgendwie um Aufmerksamkeit poolst. Und man kennt das, vor allem in Deutschland ist es, glaube ich, ein Phänomen, will ich ja gar nicht sagen, ist ja völlig verständlich, gerade bei dem Thema Geldanlage. Man informiert sich dann doch, bevor man ein Depot eröffnet, nochmal, was ist denn eigentlich der beste Anbieter, der günstigste Anbieter? Und wenn wenn du da nicht irgendwie sinnvollerweise ein Top 3 Choice bist, dann ist die Aufmerksamkeit, die du vorher gewonnen hast, vergeben Liebesmühe. Das heißt, uns war schon ganz wichtig, dass das alles steht und das hat es für uns getan. Ich kann natürlich trotzdem so ein bisschen abstrahieren für andere Märkte, andere Verticals. Und ich würde schon sagen, man kann mit Out of Home ganz tolle Sachen auch mit kleinen Budgets machen. Auch hier, glaube ich, kein Geheimnis. Gerade wenn ich ein regionales Produkt oder Anbieter bin, dann kann ich natürlich extrem effizient Geld ausgeben, weil ich da werbe, wo meine Kunden und Kunden unterwegs sind. Aber selbst wenn ich das nicht bin, habe ich mit Out of Home natürlich auch die Möglichkeit, und so haben wir das auch in den ersten Jahren gemacht, zu testen. Also wir haben klassischerweise Flights in, ich weiß nicht, Hamburg und Berlin geschaltet und nicht in München und Frankfurt. Und dann haben wir mal geguckt, wie verhält sich denn der Traffic und die Neuabschlüsse in den beiden Städten, wo wir Out-of-Home-Werbung hatten, versus denen, wo wir nichts hatten. Und da gab es auf jeden Fall messbare, positive Resultate und die haben wir für uns genutzt. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Und dann, um noch einen Aspekt deiner Frage nochmal drauf einzugehen, das ist so ein bisschen, ja, auch hier, glaube ich, keine neue Weisheit, aber ich finde schon, es ist total relevant. Viel hilft viel. Ja, also wenn man so ein bisschen überlegt, ich glaube, Frequenz ist extrem wichtig. Das heißt, wenn man mit einem langfristigeren Plan zumindest reingeht und dann kann man das gerne auch erstmal in 1-2 Städten nur ausprobieren, um halt das auch zu machen, dann würde ich das definitiv empfehlen, einfach um ja diese gefühlte Wahrnehmung, diese gefühlte Präsenz zu erhöhen. Und das gilt dann aber im Prinzip für alles. Ne? Ich glaube, Out of Home als singulärer Kanal funktioniert eher nicht oder in den seltensten Fällen, sondern du musst eben aufgestellt sein an allen wichtigen Touchpoints einer möglichen User Journey, die man hier und da immer mal modellieren kann. Aber am Ende ist schon auch richtig, die sind höchstgradig individuell. Und ob jemand dich im Out of Home gesehen hat, eine Printanzeige oder nur auf 3 digitalen Kanälen, you don't know. Deswegen macht es Sinn, irgendwie auf allen, zumindest für uns, eine Präsenz zu haben.
Gibt es Produkte bei Scalable, für die du wahnsinnig gern Werbung machst, weil es Spaß macht, weil man irgendwie auch frecher sein kann und so weiter? Und Produkte, wo du sagst, oh, ich weiß, das gehört auch dazu, aber das ist wirklich nicht mein Lieblingsprodukt, für das ich jetzt irgendwie eine Kampagne bauen muss?
Also Produkte als solche haben wir ja eigentlich gar nicht so richtig. Wir sehen uns ja wirklich als, oder wir sehen, ist das falsch, wir sind eine Plattform, wir sind erstmal in Anführungszeichen nur ein Werkzeugkasten und wir ermöglichen es den Leuten, so wie sie es wollen, zu investieren. Wenn man so will, haben wir unterschiedliche Services mit der Vermögensverwaltung und dem, also we do it for you, wir investieren für dich und den Broker, also für die, die es selber machen wollen. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen seit kurzem auch ein eigenes Produkt. Wir haben Ende letzten Jahres im Dezember einen eigenen Welt-ETF zusammen mit den Kollegen von DWS Xtrackers gelauncht. Da ist zum ersten Mal der Fall, dass wir wirklich eine Produktwerbung als solche haben. Das macht schon auch Spaß, wobei man natürlich auch sagen musste, jetzt ein ETF zu bewerben, ist erstmal eigentlich eine nischige Geschichte und du bist auch erstmal in Anführungszeichen nur auf den relevanten Industrieplattformen unterwegs. Das heißt, nochmal rausgezoomt, es macht natürlich von der Werbung für mich als Werbetreibenden viel Spaß, mit kreativen Kampagnen unterwegs zu sein. Und da sticht, glaube ich, bei uns schon unsere Out-of-Home-Approach heraus, der immer wieder Spaß macht. Jeder Flight, den wir uns überlegen und die Liste an tollen Lines vor Augen haben und hier wirklich heiß diskutieren, mit welchem Set wir denn rausgehen, das ist schon der Aspekt, der, glaube ich, am meisten Spaß macht, der auch ehrlicherweise so eine gefühlte Wichtigkeit hat, ne? Also wie auch hier, man wird darauf angesprochen. Ich habe noch nie jemanden gehört, der sagt, ihr schaltet aber tolle Google-Textanzeigen. Dabei nehmen die ein viel wichtigeres oder größeren Teil unseres Budgets ein, aber das sagt halt keiner. Und so eine Out-of-Home-Kampagne hat natürlich dann irgendwie eine Sichtbarkeit. Da weiß dann auch meine Mutter, was ich eigentlich so den ganzen Tag mache.
Du hast vorhin erzählt, Deutschland holt so ein bisschen auf beim Investieren. Andere Länder haben teilweise da schon die Nase vorn oder da ist das Thema Investieren schon fester, einfach ganz normaler Bestandteil des Erwachsenwerdens oder des wirtschaftlichen Handelns. Habt ihr das Gefühl, dass es in den letzten Jahren, Corona war natürlich irgendwie ein großer Punkt, wo es Rückenwind gab, aber hat vielleicht auch die Ampel, hat die irgendwie Dinge gemacht, wo ihr sagt, das hat wirklich geholfen? Oder habt ihr das Gefühl, oh, jetzt, wo die nächste Bundestagswahl ansteht, da können wieder Sachen sich verschieben, die für uns als Scalable da wirklich einen Vorteil haben? Also gibt es so externe Faktoren, auf die ihr achtet, auf die ihr so ein bisschen hofft? Oder sagst du, naja, das ist also das Zeitgeist und Politik ist doch schwieriger in eine Korrelation zu führen, als man das irgendwie manchmal gerne möchte?
Genau, ich kann ja einmal so diesen einen Aspekt, der natürlich, du hast ihn angesprochen, irgendwie sehr viele Leute auch an den Kapitalmarkt gebracht hat. Und das war tatsächlich Corona, die Lockdowns, die Pandemie. Ja, also ich weiß nicht, wie viele Dinge auf den Bucketlist der Leute standen, die dann auch von den Leuten gemacht wurden, von Brotbacken über einen Podcast starten bis hin zur Geldanlage war, glaube ich, alles dabei. Und ja, das Thema Geldanlage war eins der Themen, die, glaube ich, ordentlich Rückenwind bekommen hat. Und das ist das Schöne. Ich weiß es nicht so, wie die Hefeabsätze in den Supermärkten sind. Ich glaube, Brotbacken ist so ein Ticken zurückgegangen. Das Thema Geldanlage ist geblieben. Wahrscheinlich auch, weil es ein Ticken einfacher noch ist. Ja, man muss diesen Sparplan
nur einmal. Brotbacken?
Ja, man muss diesen Sparplan nur einmal aufsetzen und dann läuft der einfach. Brotbacken ist dann jedes Mal wieder der Aufwand. So, also das war so ein externer Faktor. Und dann hast du natürlich so kleinere Themen, die immer wieder mehr Leute an den Kapitalmarkt bringen, ja, also kleinere Themen, und ich will nicht sagen, dass das ein kleines Thema ist, aber die Wahl in den USA, ja, wahrlich kein kleines Thema, aber solche Ereignisse bringen dann immer schubweise doch nochmal mehr Leute an den Kapitalmarkt, aber es ist grundsätzlich, um da auch mich nochmal, das, was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, es ist ein Movement, also das Thema Geldanlage ist nicht mehr wegzudenken, gerade bei den jüngeren Generationen, die wissen, dass sie was machen müssen. Also in jedem Rentenbescheid steht drin, du musst auch privat vorsorgen, und die Leute nehmen das mittlerweile ernst, und dafür stehen, glaube ich, auch Anbieter wie wir auf der Seite des Accesses zum Kapitalmarkt und natürlich diese Plattformen und Content Creator, die das Thema dann auch so ein bisschen einfacher gestalten und den Leuten nahe bringen. Und beim Thema Politik ist es so, da haben wir auf jeden Fall ordentlich Hausaufgaben zu machen. Da will ich jetzt gar nicht über die Ampel reden. Ich glaube, da ist eigentlich seit Jahrzehnten de facto nichts passiert. Sonst hätten wir ja irgendwas. Das heißt, da ist keine Partei hervorzuheben, die da irgendwas besonders gut gemacht hätte. Ganz im Gegenteil, leider. Die Ampel war allerdings so nah dran, wie, glaube ich, keine Regierung in den letzten 30 Jahren, etwas wirklich Innovatives zu schaffen. Ja, das sogenannte Altersvorsorgedepot, wurde es, glaube ich, in den Medien genannt, war beschlossen von allen drei Ampelparteien. Ja, also es war ein Kompromiss. Das war dem Ganzen auch zu rauszulesen, aber es war ein guter Kompromiss, der das Thema, glaube ich, enorm gepusht hätte. Ja, also das ist jetzt so meine persönliche Schätzung. Ich glaube, wenn ein steuergefördertes oder ein Produkt, welches Steuern zumindest verhindert würde, die langfristigen Vermögensaufbau in Deutschland publik würde, dann würde das innerhalb von, ich weiß nicht, 2 Jahren wahrscheinlich verdoppeln, die Leute, die am Kapitalmarkt teilnehmen. Einfach, weil es dann in den Medien ist, weil drüber gesprochen wird, weil es dann einfach so viel Sinn macht. Das wäre ein externer Schock der positiven Art, der der ganzen Industrie extrem gut tun würde. Und der Industrie klingt jetzt so, oh, die Industrie, am Ende würde es den Sparern gut tun und den Leuten, die wirklich Geld anlegen. Das heißt, so ein bisschen, da ist natürlich jetzt viel Hoffnung, dass zukünftig irgendwie faire Rahmenbedingungen geschaffen werden für die private Altersvorsorge. Und da ist die Politik gefragt. Und ich hoffe, dass dieser Paradigmenwechsel kommt mit der nächsten Regierung, wer auch immer drin sitzt, weil das Thema ist zu wichtig, um es wieder auf Eis zu legen.
Wenn am Samstag irgendein Politiker bei Maischberger sitzt und irgendwas sagt, wie zum Beispiel Kapitalerträge sollten versteuert werden wie Einkommen, laufen dann am Montag bei euch die Telefone heiß oder ist das schon so, dass die Leute merken, das ist erstmal nur eine Debatte und noch nicht irgendwie ändert sich noch nichts an ihrem Depot?
Ja, da laufen Gott sei Dank bei uns nicht die Telefone heiß. Da haben wir dann eher heißere Diskussionen auf unseren Social Media Kanälen und unseren Content Outlets. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du hast das eine Beispiel genannt, wobei ich mich da auch jetzt gar nicht weiter kommentieren will. Ich glaube, es war ein Vorstoß, der vielleicht, wenn er mit 3-4 Zahlen unterfüttert worden wäre, vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen wäre. So wurde er halt von vielen auch definitiv missverstanden gewollt. Aber wir hatten jetzt auch in Bezugnahme auf unsere aktuelle Out-of-Home-Kampagne hat Herr Dr. Lauterbach ein Tweet abgesetzt, wo er eines unserer Plakate, ich glaube, missverstanden hat. Das muss man sagen. Auf jeden Fall, es sei ein Hohn, dass wir fordern würden, dass also die Line lautet Rentenreform jetzt downloaden und ich glaube, er hat einfach nicht den Inhalt so ganz verstanden, weil er sich eben darüber echauffiert hat, dass wir verhöhnen würden, wie das System aussieht und dass man da irgendwas im Negativen ändern müsste. Unser Anliegen ist ja genau das, was die deutsche Rentenversicherung verschickt, baut das dritte Standbein, die private Altersvorsorge auf und da, also dieser Tweet hat irgendwie mittlerweile 700.000 Aufrufe und wenn man sich die Diskussion anguckt, ich glaube, die ist zu 99% eher auf der Seite, die sagt, Neobroker wie wir haben mehr für die Altersvorsorge getan als die Politik in den letzten 30 Jahren. Und das ist natürlich dann immer ganz interessant zu sehen. Und auch hier kommt wieder ich glaube, es ist wirklich eine Bewegung und die geht nicht mehr weg, sondern die Leute haben verstanden, dass es Sinn macht, es zu tun und vor allem drüber zu reden und dafür einzustehen, wenn man so will.
Du bist jetzt schon, hast du gesagt, seit dem Launch quasi mit an Bord und hast viel miterlebt, viel gesehen, wohin Geld investiert wurde im Marketing. Was waren so Sachen, wo du sagst, oh, da hast du richtig Lehrgeld zahlen müssen und das würdest du so in der Zukunft nicht mehr machen, wo vielleicht die Zuhörer noch profitieren können von Geld, was du allokiert hast und du sagst, für dich hat das damals so nicht funktioniert.
Das ist auch eine schwierige Frage. Ja. Ich glaube, es hat toi, relativ viel funktioniert von dem, was wir in den letzten knapp 10 Jahren gemacht haben. Ich glaube, und da auch verrate ich leider keine Geheimnisse, auch wenn ich das tun würde, es ist natürlich immer schwierig, Ausgaben zu rechtfertigen, die schwierig messbar sind. Dazu würde dann sowas wie Out of Home oder Print oder ein Event-Sponsoring gehören. All diese Sachen, die eben nicht trackbar sind, sind immer schwieriger zu rechtfertigen, insbesondere wenn sie mit höheren Budgets verbunden sind. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es klassische Fehler gab, aber ja, es gibt halt Sachen, die wir fortgeführt haben. Das war für uns Print und Out of Home, die haben gut funktioniert. So das Thema Event, Sponsorings, weiß nicht, eine Sache, die wir irgendwie mit viel weiter gemacht hätten. Auf der digitalen Ebene ist es eher so, da ist der Markt in Bewegung. Also für uns vor 7-8 Jahren, das Thema. Bei uns hieß es immer Native Advertisement. Ich weiß gar nicht, ob das so als solches so bezeichnet wird. Ich glaube schon so die Taboola und Outbrains dieser Welt war irgendwie ein extrem wichtiger Kanal damals für uns. Das ist mittlerweile nicht mehr. Andere Kanäle, wie auch in TikTok, sind gekommen, wo man teilweise sehr günstige Reichweiten einkaufen konnte, die, weil sie so günstig waren, auch eine Relevanz hatten. Da sind jetzt mehr und mehr Advertiser unterwegs. Da sind die Preise nicht mehr da, wo sie mal waren. Das heißt, es gibt einfach diese natürlichen Veränderungen und man muss halt am Zahn der Zeit bleiben und am Ball bleiben, dass man irgendwie dynamisch auch immer Budgets umallokiert. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Learnings. Und so, es gibt nicht so das Winning Setup, was man dann einfach fortführt, sondern das ist eigentlich ein konstanter Budget-Shift. Und ein weiteres Learning ist auf jeden Fall auch die Unterschiedlichkeit der Märkte. Ja, also irgendwie, es gibt kein Playbook, mit dem wir erfolgreich in Italien oder Spanien waren, was wir aus Deutschland genommen haben, sondern das musste neu entwickelt werden. Und das ist natürlich auch immer ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich dann doch ähnliche oder die gleichen Alterszielgruppen sind, aber irgendwie die Ansprache eine gänzlich andere sein kann.
Ich will noch mal was versuchen, vielleicht klappt das. Ich weiß nicht, wie häufig du den Podcast hörst, aber lustigerweise bin ich ein Orakel. Das heißt, ich, was man mich fragt, ja, man darf mir eine Frage stellen und ich weiß die garantiert die Wahrheit darauf. Und ich würde jetzt sozusagen in diesem Rahmen anbieten, dass du mich eine Frage stellen kannst, die dich gerade wahnsinnig umtreibt, wo du sagtest, wenn ich da die richtige Antwort hätte, das würde mich weiterbringen und dann kriegst du sozusagen von mir die Wahrheit zurück. Was würdest du mich da für eine Frage stellen?
Ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage für jemanden, der wie ich logischerweise diese Kapitalmarktaffinität hat. Ich persönlich würde natürlich immer fragen, geht der Bitcoin Richtung die Million oder Richtung 0 Euro? Ja?
Achso, ich dachte eher, was um deinen Job, aber genau. Du willst sozusagen zocken, okay.
Ja, deswegen sage ich, also ich denke natürlich in diese Richtung.
Aber ich bin da bei Warren Buffett, der hat gesagt, er weiß nicht, wie hoch der Bitcoin geht, aber er weiß, am Ende ist aber 0. Und ich glaube, das könnte gut zutreffen.
Ja, genau, ich wage da keine Prognose, vor allem in diesen Zeiten. Ja, auf meinen Job bezogen ist es natürlich eine Frage, die tatsächlich ein Ticken schwieriger ist. Also auf meinen Job bezogen würde ich natürlich immer sehr gerne eigentlich wissen, was ist das TikTok der Zukunft? Ja, was passiert mit Meta, mit all den Veränderungen, die da unterwegs sind? Weil früh auf dem richtigen nächsten Trend zu sein, das ist natürlich immer richtig effizient und kann viel Geld wert sein. Deswegen in eine Frage gemünzt wäre: Was ist der Kanal der Zukunft in 5 Jahren? Ja. Gibt es ein neues soziales Medium oder sind es doch die drei großen, die aktuell die Platzhirsche sind?
Aber da habe ich also, natürlich war meine Orakelbehauptung nicht ganz ernst gemeint, aber auf die Frage ist meine Antwort immer YouTube. YouTube Organic. Wer sich YouTube Organic so positioniert, dass 400.000, 500.000 Leute gerne deine Videos gucken, der kann alles schaffen im Leben.
Das deckt sich mit auf jeden Fall einer der großen Wetten, will ich gar nicht sagen, die wir gerade gemacht haben. Aber wir haben auf jeden Fall Double Down YouTube. Wir haben seit letzter Woche wieder unseren Podcast gestartet, der auch gleichzeitig als Videopodcast gestartet ist und ist sehr gut angelaufen. Ist sowohl bei Apple als auch Spotify in den Top 5 der Business Podcasts eingestiegen und hält sich da jetzt konstant, was natürlich für uns super schön ist. Und ja, ich glaube auch, Owned Media generell, also ist extrem wichtig.
Longformat,
YouTube, wir haben quasi ein sehr, sehr altes, das ist wahrscheinlich das älteste Online-Owned Medium, bespielen wir ziemlich gut. Wir haben einen Newsletter mit 1 Million Subscriber, die Hälfte davon sind Kunden, die andere Hälfte sind einfach Interessierte und das ist für uns natürlich ein extrem schönes Mittel, um ja Kapitalmarktinformationen, aber auch in dem Sinne Produktinformationen unter die Leute zu bringen. Und genau, quasi den Erfolg, den wir da haben, versuchen wir jetzt natürlich so ein bisschen ins Bewegtbild, was ich natürlich, das ist auch, glaube ich, hier kein Geheimnis, als das entscheidende Medium unserer Zeit sehe. Aber ich würde auch sagen, Long YouTube würde man sagen, wenn man in YouTube als Einzelaktie investieren könnte. Da bin ich voll bei dir.
Ah, okay, das ist schön, das ist spannend zu hören. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit gefragt, gibt es in deiner Branche, in deinem Metier, irgendwelche Preise, die du gerne mal gewinnen möchtest? Also gibt zum Beispiel den goldenen Broker, der mit der tollsten Wachstumsstory oder die schönste Kampagne, oder gibt es irgendwie sowas, wo du sagst, oh, wenn ich den Preis mal gewinne, dann weiß nicht nur ich, dass ich der Beste bin, sondern dann kann auch Tante Siegfried sehen, dass ich wirklich was vorzuweisen habe.
Ich meine das völlig ernst und ich sage, Preise sind mir völlig egal. Ich will erfolgreich sein. Was bedeutet erfolgreich für mich, ist tatsächlich mehr Menschen an den Kapitalmarkt zu bringen. Und gleichzeitig, das ist so ein bisschen dann der Marketing-Sidekick. Ich glaube, dass Marke immer wichtiger wird, insbesondere im Finanzbereich. Du hast ja mit deiner Eingangsfrage auch schon mal ein bisschen in diese Richtung geschielt. In vielen Bereichen sind die Produkte erstmal scheinbar austauschbar. Und ich glaube, dass dann eben der Taste der Marke immer entscheidender wird. Und ja, wir gucken mal so ein bisschen auf die Finanzbranche, und ich glaube, die hat auch ihr gutes Recht, warum sie Dinge so gemacht hat oder macht, wie sie es tut. Ja, also ein bisschen, wir nennen es trotzdem die Erbsünde der Bankenbranche. Es ist so ein bisschen, wenn du das Logo von der Werbung wegnimmst, weißt du nicht, wer zu dir spricht, weil alle gleich sprechen. Und wir wollten uns davon abheben, und das zeichnet uns aus, glaube ich, hoffe ich, und sollte uns in der Zukunft auszeichnen. Und gleichzeitig wollen wir, ja, also Love Brand ist so ein großes Wort, im Finanzbereich vielleicht auch ein bisschen zu groß, aber warum denn nicht? Ja, also warum kannst du nicht mit Freude deine Banking-App, deine Investment-App öffnen, weil du dich freust, dass du bei Scalable bist, weil die tollen Content produzieren, weil die es kostengünstig machen, weil die hier und da witzig sind und gleichzeitig du ihnen vollends vertraust. Das heißt, wenn es ein Award dafür gibt, ja, irgendwie sowas, die beliebteste Investment-Plattform, dann würde ich den nehmen. Der ist aber immer die Summe aus allem. Das ist dann nicht nur Marketing, sondern das ist dann vor allem das Produkt, weil das beste Produkt ist das beste Marketing, ganz klar. Ich würde natürlich trotzdem, ja, so einen kleinen, Lion Award für irgendeine Kampagne, den würde ich schon auch mitnehmen. Da bin ich ganz ehrlich, ja.
Also für diesen goldenen Broker Award, lass uns auf jeden Fall sprechen, fürs entsprechende Budget bin ich auf jeden Fall bereit, sowas zu organisieren. Und da sehe ich dann gute Chancen, dass ihr ganz weit vorne landet.
Vielleicht einen Aspekt, den ich gerne noch hervorbringen möchte, um dann auch nochmal so eine Gegenrede zu mir selbst. Das tue ich immer gerne. Ich nehme immer gerne alle Standpunkte ein. Ja, also ich habe gesagt, Marke wird immer wichtiger, und das glaube ich auch. Ja. Und ich habe den Zusatz auch gemacht. Die Marke ist aber auch immer das Produkt, und produktseitig haben wir auch Ende Dezember oder Mitte Dezember einen Riesenschritt in die, eine neue, noch hellere, schönere Zukunft gemacht. Wir haben unser eigenes Kernbankensystem, das modernste Kernbankensystem wahrscheinlich Europas, wenn nicht der Welt, gelauncht. Das heißt, wir haben vorher hier und da mit Partnern zusammengearbeitet, die uns dahin getragen haben, wo wir jetzt sind, ohne die wir nicht da wären, wo wir jetzt sind. Aber wir jetzt eine Größe und Skalierung erreicht haben, die es uns ermöglichen, eben das ganz große Rad zu drehen. Und wir haben quasi unsere Value Chain oder das gesamte Business voll vertikalisiert. Das heißt, so ein bisschen diese Frage, was unterscheidet uns denn von anderen in der Zukunft, wird immer sein, wir sind der günstigste Anbieter mit den besten Konditionen am Markt, und zukünftig werden wir Features bauen, die wirklich innovativ auch das Thema Geldanlage und Kapitalmarkt nach vorne treiben. Und dafür haben wir jetzt den Grundstein gesetzt, so ein bisschen. Deswegen sind wir, auch wenn wir jetzt bald 10 Jahre alt sind, eigentlich an Day One. Und ich sehe sehr freudig in die Zukunft und mit den Plänen, die wir dieses Jahr haben. Und das lohnt sich in jedem Fall zu beobachten, würde ich sagen, oder idealerweise mitzuerleben. Das heißt, Kunde werden geht ganz schnell, kostet nichts, sollte jeder ausprobieren.
Vielen, vielen Dank, Max. Ich glaube, jetzt habe ich Produkt, Marketing, Strategie, Zukunft gut verstanden. Ich glaube, da war auch für die Zuhörenden was dabei und konkrete Tipps dabei und so ein bisschen Insights dabei. Das hat mir gut gefallen. Insofern vielen Dank und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei Scalable.
Danke, Christoph.
Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seid natürlich vor allen Dingen die allerbesten. Danke fürs Dabeisein. Unsere nächste Folge kommt nächsten Montag, und ich für meinen Fall sehe keinen Grund, warum du da nicht wieder einschalten solltest. Insofern komm super durch die Woche. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Liebe digitale Grüße von
Max
und von Christoph. Tschüss.
Ciao.